Liebe Freunde, wir haben heute Vormittag darüber gesprochen, dass das bloße persönliche Unbehagen, dass das nicht genügt, dass das keine Leidenserkenntnis im Sinne der Lehre des Buddha ist, sondern dass das eigentlich auch noch zu einer durchaus persönlichen Verengung führen kann, sondern nur wenn schließlich, gerade auch natürlich ist das der, zeigt das deutlich, dass eben diese Welt doch ihre großen Schattenseiten hat, wenn man es unmittelbar bei sich selbst erfährt, aber wenn es dann dazu führt, dass man den Blick auch auf die anderen richtet und dass man erkennt, dass das ja auch, dass die auch leiden und dass man also den anderen als Leidensgenossen ansieht. Also dass man eine universellere Auffassung des Unheilszustandes, der auf dieser Welt eben herrscht hat, dass das dann eben erst eine Leidenserkenntnis im Sinne der Buddha-Lehre ist. Denn es gehört ja auch bestimmt dazu, dass man sich in den anderen sehr auch einfühlen muss, weil Feinfühligkeit und Toleranz, die Toleranz in der Buddha-Lehre ist ja sehr groß, wenn es echte Buddha-Lehre ist, wenn wir von der Lehre her motiviert sind, dann ist ja die Toleranz in der Buddha-Lehre, vielleicht ist, da ist es doch die toleranteste Religion. Und das setzt aber Feinfühligkeit und Toleranz setzt eben aber etwas voraus. Setzt etwas voraus und nämlich gerade eine innere Überzeugtheit. Der richtig tolerante Mensch, der ist innerlich überzeugt, der hat irgendwie seinen Mittelpunkt gefunden. Und der Fanatiker dagegen, der Gegenteil vom das Gegenstück zur Toleranz, und heute ist eigentümlicherweise wieder ein anwachsendes Fanatismus deutlich zu merken bei manchen Gruppen, eben bei all den Fundamentalisten, wo sie auch sein mögen, auf christlicher Basis oder auch auf muslimischer Basis, daher ist tatsächlich ein ausgesprochen starker Fanatismus wieder festzustellen. Und, aber ich muss sagen, der Fanatiker, der ist... der ist eigentlich, der wirkliche Fanatiker ist an sich unsicher. Er ist unsicher und der verdammt eigene, andere Meinungen aus eigener Unsicherheit heraus. Das ist tatsächlich eine tiefere Erkenntnis. Der Fanatiker ist nicht sicher. Der Fanatiker, der hat nämlich, also, und der Fanatiker sucht auch immer eine Truppe ergebener, der gleichen Idee ergebener Leute um sich zu haben. Und von denen wird er dann auch wieder angeheizt und angestachelt. Und das braucht er. Der Fanatiker ist halt der laute Mensch, der Schreier. Der Fanatiker ist an sich der laute Mensch, der Schreier, ein Gegner oder ein, der ist kein Mann der Stille, der Einsamkeit. Das liegt dem Fanatiker nicht. Also der... der erstens mal übt der Gewalt aus, und zwar diese Gewalt bestätigt ihn selbst, und zweitens hat er Leute um sich, die ebenfalls Fanatiker sind, die er dann auch noch weiter fanatisiert, wenn er ein führender Fanatiker ist, aber diese ermuntern ihn auch und bringen ihn also wieder in die Geistesverfassung, die er ja wünscht. Also der Fanatiker wäre, wenn er in die Einsamkeit käme oder getrennt von anderen wäre, der armseligste Mensch, den es geben würde. Jeder Fanatiker würde dann eine ganz armselige Persönlichkeit sein, wenn er nicht dauernd den Zuspruch auch aus der eigenen Reihe hätte und dann... den er ja braucht. Denn er ist tatsächlich, der Fanatiker ist der laute Mensch, er ist kein stiller Mensch, er ist ein Schreier. In der Einsamkeit ist, wie gesagt, der Fanatiker der ärmste Mensch. Und der Fanatiker ist auch keiner von den Fanatikern wird auch wollen, sich selbst erkennen. Also da ist das Erkenne dich selbst und überhaupt auch den anderen und die Welt zu erkennen, das ist beim Fanatiker entschieden nicht drin. Das ist nicht drin. Also da macht es das Dogma oder die Institution und so weiter, die ist der große Trost. Es ist ja auch zum Beispiel tatsächlich im römischen Dogma drin, dass Schwächen, die man hat, sollte man, die ergänzt die Kirche. Also die persönlichen Schwächen auch in jedem Gebet oder auch ein Priester, der die Messe liest und nicht die Aufmerksamkeit hat, da soll er sich aber doch keinen besonderen Kummer machen, denn das, was da fehlt, das ergänzt die Kirche aus ihrem großen Schatz der Heiligen und so weiter. Die haben dann schon immer auch für alle diese Dinge ihre Erklärungen. Also da wird von der Institution her wird die Sache ergänzt und da kann er getrost sein, da braucht er sich nicht sehr ängstigen. Und das ist ja natürlich auch für sehr viele Menschen, die eben gerne auch in der Masse der anderen marschieren, da ist das natürlich auch etwas, auch auf diesem Gebiet. Und der Mensch aber, der weiß, dass ja alles ohne Sinn und Zweck ist, wenn er nicht Selbsterkenntnis übt, dass er den Mut haben muss, sich selbst zu erkennen, seine eigenen Schwächen zu erkennen. Der ist ja auch tatsächlich, der ist dann auch anderen gegenüber tatsächlich auch tolerant, weil er, wenn er wirklich diesen Weg geht, wenn er wirklich seine eigenen Schwächen immer mehr erkennt, auch weiß, dass es dem anderen auch so geht, dass der auch seine Fehler und Schwächen hat. Da allein ist also tatsächlich auch wirklich die Toleranz möglich, wo also Selbsterkenntnis geübt wird, die ins eigene Innere vordringen lässt. Wir sprechen vom stillen Verweilen, weil das stille Verweilen eben erst letzten Endes den ganzen Menschen erfasst. Er bekommt seine Anregungen durch das Wort eines anderen und er bekommt seine Anregungen durch die rechte Lektüre, aber er muss das tatsächlich also in sich verarbeiten und er kann erst dann auch in den Tiefen seines Gemütes erfasst werden, wenn er eben tatsächlich still für sich bleibt. Bei den anderen ist es anders. In der großen Menge, die wird ja zum Beispiel durch große Prozessionen, durch Orgelklang und Chor und so weiter, da wird sie gestimmt. Und so weiter. Aber wenn das dann aus ist, dann ist man eben doch wieder ganz der alte Adam. Aber man wird natürlich, auch religiöse Menschen, die haben, es gibt ja unter den Christen auch wirklich religiöse Menschen, es gibt ja in allen Religionen wirklich religiöse Menschen, und die suchen sich eben in dieser Hinsicht zu stimmen und so weiter. Aber wie gesagt, eigentlich kommt dann alles von außen. Aber sie werden natürlich auch in ihrem Gemüt erfasst. Denn deswegen auch zum Beispiel die Kinder in der katholischen Kirche schon ganzzeitig zur Kommunion gehen, weil man weiß, dass man, je jünger man ein Kind erfasst, dass dann, wenn auch später mal wieder schlimme Zeiten kommen oder wenn er den Glauben verliert, dass er irgendwie sich an diese selige Zeit als Kind, wo er zur Kommunion ging, daran erinnern wird und so weiter, dass das Gemüt doch davon erfasst werden soll. Aber wir wissen, dass die echte Erfassung des Gebietes bis in die Tiefen hinein, nur letzten Endes durch stilles Verweilen, durch Meditieren, meditatives Verweilen erreicht werden kann. Und sonst, und das ist dann die, da kommen wir erst wirklich hinein in unsere Tiefen. Da wird in Wahrheit der ganze Mensch erfasst. Und es ist ja das auch ein höheres Glück, wenn man es erfährt, überhaupt ein niederes lassen lässt. Also es kommt tatsächlich an, wie ich motiviert werde. Und deswegen im letzten Endes kann man jedem Menschen nur eine Anregung geben. Aber er muss selber dann seinen Weg gehen, er muss selber sich in der Tiefe erkennen, er muss selber ganz im Gemüt erfasst werden. Die Motivation, die ist seine Sache und die ist die Hauptsache. Die ist die Hauptsache. Also wenn einer tatsächlich gerade unter dem Anatta-Gedanken, zum Beispiel in der Loslösung von allem, was ihn belastet, vom Beilegungshaften, wenn er da ein hehres Glück findet, dann hat er eine starke Motivation. Wenn er weiß, dass er unabhängig von dem allen ist, dann, dass auch letzten Endes, der Tod ist ja immerhin bei den meisten Menschen ein Schrecken und wird auch verdrängt. Man denkt nicht gerne an den Tod, man spricht auch nicht vom Tode. Wer spricht denn heute schon vom Tode? Also ich meine, dass die meisten Menschen meiden das völlig. Dieser Gedanke, dass an den Tod wird verdrängt. Wer aber tatsächlich nur das Beilegungshaft, wer aber das bloß Beilegungshafte der Persönlichkeit tatsächlich erfährt still für sich, bei dem ist der Tod kein Ende, sondern bei dem ist der Tod eben ein Übergang, lediglich ein Übergang. Und aber nur in dieser Art kann man auch den Tod innerlich überwinden. Alles andere ist nicht möglich. Und heute in dieser lauten Zeit sprechen auch die Kirchen kaum mehr ehrlich, ganz ernstlich vom Tode. Also da weiß er an sich auch, zum Beispiel hat auch Ernst Benz gesagt, die eigentlich ungeheuerlichste Lehre, die heute in der evangelischen Kirche gelehrt wird, er sagt ja das ja deutlich in seinem Buch, ist die, dass es mit dem Tode aus ist. Das ist ja auch Karl Barth, auch der bekennende Kirche, sagt, mit dem Tode ist es aus. Also da ist nichts mehr, aber dann am jüngsten Tage, wenn er der irgendwann sein wird, dann ist letzten Endes das große Gericht. Aber es fehlt völlig, zum Beispiel, sagt doch auch Benz, der ja die evangelische Theologie selbst studiert hat, der sagt, es fehlt die Kontinuität. Was geht mich dann letzten Endes an, wenn am jüngsten Tage irgendein anderer dann da ist und dann über ihn geurteilt wird, was geht mich das an? Also er nennt diese Lehre ganz offen eine schauerliche Lehre. Aber deswegen man heute, ja, und das ist auch wieder die gute Seite, man tut sich dann eigentlich nur im Sozialen noch, tut man sich betätigen und lässt diese Fragen so ganz unter den Tisch fallen. Also, aber wenn man still für sich das rein Beilegungshafte der Persönlichkeit erfährt, das Beilegungshafte von allem, was vergänglich ist und was im Maß unseres Anhaftens auch immer wieder für uns so leidvoll wird, wenn man das als nicht das Selbst mehr und mehr erfährt, man muss es also erfahren. Und nur im Maße des Erfahrens ist es natürlich auch wirklich motivierend, diesen Weg des Loslassens zu gehen. Und da ist der Tod dann kein Ende mehr, kein Schrecken mehr, sondern er ist tatsächlich ein Übergang. Und die Buddha-Lehre sieht ja in der Persönlichkeit nicht das Statische. Sie sieht sie vielmehr in stetem Fluss und in steter Wandlung. Ganz verwandt ist die Auffassung des Heraklit mit seinem Pantare, alles fließt. Das will besagen, dass alles in der Welt einem Flusse gleicht. Seine Wellenberge, Strudel und Wasserfälle scheinen immer dieselben zu bleiben, in Wirklichkeit aber werden sie von Moment zu Moment durch neue Wasser gebildet. So ist also alles beharrliche Sein der Dinge bloßer Schein. In Wirklichkeit befinden sie sich in stetiger, wenn auch oft unmerklicher Veränderung. Diesem Gesetz ist auch der Mensch in seiner Erscheinung als Persönlichkeit unterworfen. In dieselben Flüsse steigen wir hinab und steigen nicht hinab. Wir sind es und sind es nicht, sagt Heraklit, ganz im Einklang mit der Buddha-Lehre. Wie bei Empedokles werden die vier Elemente des Festen, Flüssigen, Feurigen und Luftförmigen betrachtet, die in den verschiedensten Mischungen außerhalb unserer Körperlichkeit um uns herum da sind und ebenso innerhalb unseres Organismus ihre Gesetze geltend machen, weil sie sich nur im Raum auswirken können, wird auch der Raum zu den Elementen gerechnet und die Empfindungsmöglichkeit, die der entsprechende Organismus ermöglicht, weist auf das Element des Bewusstwerdens, das des Vinyanam hin, das da offenbar wird. Ganz unerbittlich wird das durchaus Bedingte alles Gewordenen und Zusammengesetzten betont und dadurch die eigene Persönlichkeit in ihrer ganz und gar nur beilegungshaften Art charakterisiert. Buddha-Worte sagen uns, was vergänglich ist, ist leidbringend. Was leidbringend ist, ist Anatta, nicht das Selbst. Was Anatta ist, davon gilt, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Wie es im Samyutta Nikaya 35,1 heißt. Das aber weist uns gerade darauf hin, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Woher kam wohl schon der Drang, der uns dieses leiblich-seelisch-geistige Gebilde schuf, das jetzt unsere Persönlichkeit ausmacht? In dem mich erfüllenden Drange nach einem körperlichen Organismus sind der Anlage, der Möglichkeit nach, alle Teile desselben einbegriffen. Dieser Drang ist genauso inhaltsreich und kompliziert wie das Objekt, das er schafft. Georg Grimm erläutert das sehr schön in seiner Schrift Die Lebenskraft und ihre Beherrschung nach der Lehre des Buddha. Und da sagt er, wollte man sich das anschaulich machen, so könnte man die Tanha, den Drang, sie etwa als einen Strahl vorstellen, in welchem, wenn er auseinandergezogen werden könnte, die Urbilder sämtlicher Bestandteile des künftigen neuen Organismus zum Vorschein kämen, gleich wie der Sonnenstrahl durch ein Prisma in die sieben Grundfarben auseinandergelegt werden kann. Also da ist in diesem Drang auch schon der Drang nach all diesen Teilen. Deswegen hat zum Beispiel auch der Buddha wohl nicht mehr die Möglichkeit verfochten, dass der Mensch eine Pflanze werden könnte. Noch einmal, weil die Pflanze ist ja ein Wesen mit dem Drang nach Empfindung eigentlich, nur nach Empfindung. Aber der menschliche Drang ist komplizierter. Und insofern möchte ich sagen, ist es wohl unmöglich, noch ins Pflanzenreich hinabzusinken. Es ist wohl möglich, ins Tierreich hinabzusinken, aber nicht ins Pflanzenreich. Der Drang ist einfacher. Nun, der Drang des Menschen ist an sich komplizierter. Dieser Drang betätigt sich in jedem Augenblick an unserem Organismus. Er bringt am besten unseren Organismus wieder in Ordnung. Wenn ihn kein beunruhigendes Denken stört, wie sich das im Tiefschlaf erweist. Von der Peripherie des Klarbewusstseins her freilich werden ihm die Weichen gestellt. In welcher Gesinnung wir denken, ist hier wesentlich. Dass das Ganze aber mehr ist als die Summe seiner Teile, zeigt ganz besonders der Drang nach reinerer Kenntnis, der Drang, der uns nach Erlösung, nach Befreiung streben lässt. Das Ewige und Unvergängliche meldet seinen Anspruch im Sinne des Buddha-Wortes an. Was nicht ewig ist, das ist nicht wert, dass man an ihm sich freue, nicht wert, dass man es begrüße, nicht wert, dass man ihm sich zuwende. Ein Bedürfnis nach Loslösung stellt sich ein, denn die Gestalt dieser Welt vergeht, wie auch Paulus im 1. Korintherbrief sagt. Nichts Vergängliches kann unserem ureigensten Wesen genügen, denn unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, was auch Augustinus sagt. Die Buddha-Lehre gibt dem Menschentum einen durchaus entscheidenden Wert. Menschentum ist für sie der große Umsteigebahnhof nach allen Richtungen hin, nach höherem, doch auch nach niedrigerem, und nach der Vollendung in der ewigen Harmonie des großen Friedens des Nirvana. Die Buddha-Unterweisung lehrt den Strebenden, die Dinge so zu betrachten, dass er wirklich gewahr werde. Diese Persönlichkeit ist der Mikrokosmos, durch den der Makrokosmos bloß für uns da ist, also die große Welt. Das spezifisch Menschliche findet sich hier im Mikrokosmos der Persönlichkeit, genauso wie es uns dann in der großen Welt begegnet. Und ebenso finden sich hier auch alle biologischen, physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten. Deswegen wird auch deutlich gesagt, dass wir in der Welt gar nichts verbessern können, wenn wir uns nicht selbst bessern. Was wir für uns tun, das tun wir zugleich auch insbesondere für alle, die uns geistig nahestehen. Diese Welt, heißt es im Samyutta Nikaya, ist alles in allem eine Kette von Begehren, Ergreifen und Haften. Weil die Buddha-Erkenntnis das in aller Klarheit sieht, so nimmt sie bei aller Schönheit und bei allem Wunderbaren der aus dem Geiste geborenen Schöpfung überall die Vergänglichkeit des Baustoffes war, der alles wieder hinfällig macht. Das Übel schlechthin aber ist das Anhaften, die Bindung. Je grobmaterieller, desto gebundener, je weiter weg vom Licht, desto tiefer der Schatten, der schließlich zu einer Finsternis wird, in der nichts mehr gesehen werden kann. Die Buddha-Lehre sieht streng im altindischen Geiste nur dort das wahre Selbst, das Wesenhafte, wo das Leid der Vergänglichkeit sein Ende gefunden hat. Erst auf dem Loslösungswege vom dürstenden Anhaften, am Trugspiel der Vergänglichkeit, werden wir des unerschütterlichen Kerns unseres Wesens immer mehr gewiss, des Göttlichen in uns. Das wahre Wesenhaft aber verlangt von uns Vollendung und lässt uns nicht im kleinen Glück verbleiben. Von diesem kleinen Glück wurde voriges Jahr, ich hatte diesen Vortrag auch mal gehalten, bei einer anderen Gemeinschaft, an dieser Stelle gesagt, diese Beseelung durch das kleine Glück in der materiellen Welt hält Erde und Menschheit in ihrer geistlosen Bewegung eingeschlossen und macht die Materie unvollkommen. Aber dem muss ich hinzufügen, dass darin der Tathagata, das tiefste Wesen in jedem von uns, das Vollendung erstrebt, seine Arbeit nicht verrichten kann. Wir kennen das nicht in einer Welt, die wahnsinnig wird und in Peitschenschlägen einer Menschheit ihre Herkunft vergessen hat, wie es in dem erwähnten Vortrag auch heißt. Die Hingabe an das kleine Glück aber ist es ja gerade, die die verhängnisvollen Ursünden, von denen im bemerkenswerten Vortrag die Rede ist, Eifersucht oder Neid, Zorn, innere Trägheit, Geiz, Habsucht, Gier, Unmäßigkeit, Wollust oder das kleine Venusklick, Hochmut oder Stolz hervorrufen. Und sehr treffend heißt es dann weiter, diese sogenannten Ursünden, die sich auf allen Ebenen unseres Lebensgebietes zeigen, bewegen sich wie giftige Schlangen zwischen den menschlichen Geschöpfen. Sie rauben dem Menschen die Erinnerung an die Ewigkeit und injizieren ihm ununterbrochen den Gedanken an die Zeitlichkeit. Die Umwandlung auch des Ganzen kann nur von der eigenen Verwandlung her seinen Ausgang nehmen. So sieht derjenige, der die Buddha-Lehre begriffen hat. Das Buddha-Wort lautet hier so: Da seht drei lesende Jünger die fünf Haftensgruppen, die im Zusammenspiel die Persönlichkeit ergeben, die Körperlichkeit, die Empfindungen, die Wahrnehmungen, die Gemütsregungen, das Bewusstsein also an. Die gehören mir nicht, die bin ich nicht, die sind nicht mein Selbst. Verändert sich nun eine von ihnen, dann hängt sein Bewusstsein dieser Veränderung nicht nach. Weil er ihr nicht nachhängt, erheben sich keine quälenden Gedanken, die sein Gemüt überwältigen und es in ihrem Banne halten könnten. Er kommt also nicht in Unruhe, kennt keine Furcht und braucht nicht sehnsüchtig Ausschau zu halten. Als ein nicht mehr Haftender dürstet er auch nicht mehr. Wir können den anderen nur helfen, wenn wir uns selbst helfen. Wir können auf das große Glück bloß dann hinweisen, dass das kleine Glück überwinden lässt, wenn wir uns selbst für das große Glück geöffnet haben, das göttlichen Ursprungs ist. Soweit uns selbst Loslösung gelingt, auf welche Stufe der Treppe nach oben wir selbst zu gelangen vermögen, das tun wir auch für die anderen, ja für die ganze Natur. Das ist ja tatsächlich auch in der Buddha-Lehre immer deutlich, wird das gesagt. Man kann einem anderen nur helfen, soweit man sich selbst hilft. Und man kann einem anderen nicht helfen, wenn man eben selber nicht diesen Weg geht und nicht eine gewisse innere Freiheit gefunden hat. Dann kann man auch einem anderen nicht helfen. Sondern man kann nur dem anderen helfen, soweit man sich in dieser Richtung eben selber geholfen hat. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wenn auch das Persönliche allzu persönlich überwunden werden muss, damit wir die innere Freiheit und Weite gewinnen, die allein uns der Ewigkeit jenseits von Raum und Zeit entgegenführt, so bleibt uns doch die gegebene Persönlichkeit allein das Schiff, mit dem wir die Wogen des Daseins, mit dem wir den Ozean des Leidens durchkreuzen müssen. Von der Sicht der Buddha-Lehre her ist die Persönlichkeit nicht bloß ein Mikrokosmos, von außen her gesehen als ein Teil der Welt, als Abbild und Spiegel, wie etwa bei Demokrit, Aristoteles und Boethius, sondern sie muss von innen her als Kraft- und Sinnmittelpunkt der Welt unmittelbar empfunden werden, wie bei Paracelsus, Leibniz und Goethe. So sagt Paracelsus, alles imaginieren, also alles bildhaft sich darstellen, des Menschen kommt aus dem Herzen. Das Herz ist die Sonne im Mikrokosmo und alles Imaginieren des Menschen aus der kleinen Sonne Mikrokosmi geht in die Sonne der großen Welt, in das Herz Makrokosmi. So ist die Imaginatio Mikrokosmi ein Samen, welcher materialisch wird. Also das sind die Ahnungen, die auch immer wieder die Menschen haben, die tatsächlich eben wissen, dass die Gesetze der Welt auch im Mikrokosmos, in der kleinen Persönlichkeit da sind. Und in dieser kleinen Persönlichkeit ihre Berichtigung finden müssen, damit wir auch unseren Teil dazu beitragen, dass wir in der Welt etwas ändern. Und alle diejenigen, die bloß durch Geschäftigkeit oder durch nach außen wirken ändern wollen, die ändern in Wahrheit eben doch nichts, der in der Wahrheit eben doch nichts. Also es muss einem bei einem selbst ernst, bitter ernst sein, bei einem selbst, um dass man überhaupt auch hier eine Änderung herbeiführen kann, dass man wirklich etwas zu dieser Änderung tut, so klein die ist. Es ist, man, wenn man einen Stein hineinwirft in den See hier, dann ist das eine kleine Wirkung, aber sie geht weiter in diesem ganzen See, sie geht weiter. Und so ist es eben auch mit dem, was wir in dieser Richtung hin tun können. Wir müssen tatsächlich eben auch gerade, auch in unserer Umgebung, müssen wir uns immer und immer wieder bemühen, eine Atmosphäre, gerade eine harmonische Atmosphäre herstellen zu können, soweit unser Einfluss und unsere Kraft reicht. Aber damit tun wir eben dann auch schon viel. In der Hinsicht müssen wir auch sogar etwas optimistisch sein. Wir leisten in dieser Richtung dann schon etwas, wenn man mit reinem Herzen das tut. In kleinen Gemeinschaften, die echt streben, also ich meine, es sind immer die Menschen nur, die letzten Endes uneigennützig streben. Nicht, ja, natürlich, das ist, leider ist auch der indische Geist auf Wanderung gegangen, aber von sehr unwürdigen Leuten auch oft vertreten, die alle eigentlich große Raffer waren und dabei, oder sehr viele, nehmen wir bloß diesen Rajnis, die dann dabei steinreich geworden sind. Also sowas gibt es auch, aber das hat dann nichts mehr. Das ist das Gegenteil, das ist die äußerste Entartung, gerade die auf diesem Gebiet eintreten kann. Er hat ja auch jetzt letzten deutlich bekannt, ich bin der Guru der Reichen. Und Reichtum ist für ihn eigentlich der Mensch, der reich ist, ist der eigentliche Mensch. Und dem will er sich zugesellen. Deswegen hat er auch so viele Wagen sich zugesellt und fährt jeden Tag in eine Wandern und so weiter. Aber das hat mit Religion alles nichts mehr zu tun. Das ist leider eine entsetzliche Entartung von Religion. Und man muss ja natürlich das bedauern, dass dadurch auch bei nicht sehr wissenden Leuten auch der indische Geist in Verruf geraten ist. Also gerade bei Leuten, die weniger orientiert sind. Durch solche Leute. Wirksam wird für uns erst, was in der Anschaulichkeit der Imagination für uns da ist, eine Einbildungskraft, die zum Erkennenden schauen wird, dass mit der durchschlagenden Kraft der Fantasie da ist. Völlige Fantasielosigkeit ist ein großer Mangel. Das Denken hat dann nicht die Leuchtkraft, die Dinge wirklich in Scheinwerferlicht zu bekommen, wie es sie auch nicht wirklich in die Lage eines anderen hineinzusetzen vermag. Es muss etwas von der Fähigkeit des Künstlers vorhanden sein, anschaulich bildhafte Vorstellungen hervorzubringen, wie sie jede schöpferische Tätigkeit, auch die in der Wissenschaft und Technik, erfordert. Fantasie als logisch-schöpferische Einbildungskraft steht der Denktätigkeit nahe, macht sie aber erst durch ihre Anschaulichkeit lebendig. Und wir können dann mit Goethe sagen, der sagt, und zwar meine ich nicht eine Einbildungskraft, die ins Vage geht und sich Dinge imaginiert, die nicht existieren, sondern ich meine eine solche, die den wirklichen Boden der Erde nicht verlässt und mit dem Maßstab des wirklichen und erkannten zu geahnten, vermuteten Dingen schreitet. Soweit Goethe. In unserem Sinne führt echte Fantasie zum reinen erkennenden Schauen, dass sich nichts mehr unter dem Einfluss des triebhaften Gedrängtwerdens vormacht, sondern die Dinge so nimmt, wie sie sich darstellen. Fantasie ist das Gegenteil einer verworrenen Fantastik, die drankhaft gebunden bleibt. Also Fantasie ist das Gegenteil einer verworrenen Fantastik, die drankhaft gebunden bleibt. Echte Fantasie schafft die Gleichnisse, von denen die Reden des Buddha voll sind und die verpflichtenden inneren Bilder. Die Art unseres Denkens ist bestimmt, was es da an unheilsamen Dingen gibt. Zuerst entsteht das Denken an sie. Die unheilsamen Dinge folgen nach. Was es da an heilsamen Dingen gibt, zuerst entsteht das Denken an sie. Die heilsamen Dinge folgen nach. Von der Art unseres Denkens hängt also schlechthin alles ab. Das Denken in diesem Sinne wird immer zu einem schöpferischen Denkakt im positiven oder im negativen Sinne. Es wird zu einer Hervorbringung, zu einem Sankhara. Der Mensch schafft dauernd an seiner Persönlichkeit und gestaltet damit auch dauernd seine Umwelt. An dem, was uns von außen entgegentritt, wird uns der Widerschein des eigenen Innern deutlich. Deswegen sind auch Gedanken nie zollfrei. Sie fordern, wenn sie negativ sind, früher oder später den größten Zoll von uns. Also gerade dieser Gedanke, der sehr verbreitet ist, bei uns auch im Abendland natürlich, dass Gedanken zollfrei sind, der stimmt am allerwenigsten. Also gerade nach der Buddha-Lehre sind eben Gedanken nicht zollfrei. Vielleicht der einzelne Gedanke, der kann natürlich mal so oder so sein, aber die ganze Art des Denkens, die hat eine ungeheure Bedeutung und die ist schöpferisch, im negativen wie im positiven Sinne. Und deswegen sagt auch unser Lehrer Georg Grimm in seinem Hauptwerk, sagt er, wir sind solche berufsmäßigen Demiurgen, also solche berufsmäßigen Weltschöpfer, dass wir in dieser unserer Schöpfertätigkeit überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Kaum haben wir uns in unserer Geburt eine neue Welt geschaffen, so beginnen wir schon gleich wieder unserem Weltenbaumeister, unserem dürstenden Willen nach Leben, unablässig den Bauplan für unsere künftige Welt in unseren gegenwärtigen schöpferischen Gemietstätigkeiten zu suggerieren, mit der Folge, dass uns dieser Durst beim Zerbrechen unseres gegenwärtigen Körpers zum Ergreifen eines ganz bestimmten, eben durch unsere vergangenen Gemietstätigkeiten determinierten Keimes in einem neuen Mutterschoße führt. Diesen Keim gestalten wir dann in unseren Hervorbringungen als den willigen Gesellen des Baumeisters zu einem neuen körperlichen Organismus, indem wir in unsere neue Welt eintreten, wie sie unserem innersten Drang gemäß ist. Klingt das aber nicht überaus hochmütig? Also für einen Christen klingt das ja unglaublich hochmütig, dass wir selber sollen die Schöpfer dieser unserer Welt sein. Das klingt für sehr viele Menschen unglaublich, fast unerträglich hochmütig. Und trotzdem ist es so, also ich soll der Schöpfer meiner Welt sein, dann wäre also wohl doch das kleine Glück, von dem wir schon sprachen, das Angemessene. Das könnte man meinen, wenn diese gegenwärtige Persönlichkeit unser wahres Wesen wäre, was ja aber in Übereinstimmung mit den Weisesten nach der Lehre des Buddha gerade nicht ist. Der Erhabene sagt, wovon die Weisen erklären, es ist nicht in der Welt, davon sage auch ich, es ist nicht. Wovon die Weisen erklären, es ist in der Welt, davon sage auch ich, es ist. Der Drang nach Einheit und Freiheit, der unser besseres Denken bestimmt, kommt aus dem Kern unseres Wesens, der hinter oder vor oder über unserer Persönlichkeit steht, wie wir es auch ausdrücken wollen. In uns allen besteht das Bedürfnis, nach Vollendung zu streben, damit die Persönlichkeit in ihrer Wandelbarkeit, Bedingtheit und Zusammengesetztheit überwunden werde. Wiederholt betont der Buddha, dass wir Wesen sind, die Wohlsein begehren und Wehe verabscheuen. Hierzu verbaut uns gerade die Anhänglichkeit an das kleine, banale Glück den Weg, ruft uns ja auch sogar Friedrich Nietzsche zu: Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust, tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Das sagt er in unserer Sprache Zarathustra. Das kleine Glück bindet uns immer mehr an in das Persönliche, also Persönliche, in das Vergängliche und damit immer wieder Leiden und Wehbringende hinein. Freilich auch der Buddha sagt von sich selbst, auch ich hatte schon vor der vollen Erwachung, als Bodhisattva, den Satz: Unbefriedigend sind die Lüste, voller Leiden, voller Verzweiflung, das Elend überwiegt, der Wirklichkeit gemäß, mit vollkommener Weisheit erkannt. Doch außer den Listen, außer dem Unheilsamen, fand ich keine Glückseligkeit und nichts Besseres. Und dem Unheilsamen, und so gewahre ich denn, dass ich immer noch um die Liste herumtanzte. Also es kommt buchstäblich kein Mensch entgeht dem. Und bei jedem Menschen ist es so, dass er nur also das begehrt, was er ihm eben als ein angenehmes begegnet. Und was er also als irgendeine innere Befriedigung erlebt, und er kann gar nicht anders. Also er muss so, was ihm dann eben bei einem Weg der Befreiung, an innerer Befreiung wirklich wird, das bestimmt dann tatsächlich ganz sein Handeln. Aber es muss eben tatsächlich aus diesem inneren Glück, das ihm wird, muss die Motivation erwachsen, und die muss eben tatsächlich da sein, sonst bleibt er eben tatsächlich immer in einem niederen, kleinen Glück hängen, wie hier eben auch, das heißt, auch ich hatte schon vor der vollen Erwachung als Bodhisattva den Satz: Unbefriedigend sind die Liste, voller Leiden, voller Verzweiflung, das Elend überwiegt, der Wirklichkeit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt. Doch außer den Lüsten, außer dem Unheilsamen, fand ich keine Glückseligkeit und nichts Besseres. Und so gewahrte ich denn, dass ich immer noch um die Liste herumtanzte. Nicht durch Verdrängung kommt man dahin, sondern nur durch die Erfahrung eines höheren Glückes, zu dem uns das erkennende Schauen hinführt, wie es der Buddha auch selbst erfuhr. In jedem von uns wartet der Tathagata, das eigentlich Wesenhafte in uns, das erlöst werden will, auf seine Befreiung. Von dem, was man Körperlichkeit nennt, befreit, ist der Tathagata der vollendete Gativ, unermesslich, unergründlich, gleich wie etwa der große Ozean. Im Anschluss an diese Stelle der Sutten betont Georg Grimm in seinem Hauptwerk über die Lehre: Wenn ich aber im Grunde schrankenlos, grenzenlos und andererseits ein Wesen bin, das Wohlsein begehrt und Wehe verabscheut, dann ist natürlich auch dieses Begehren nach Wohlsein und dieses Verabscheuen des Wehes grenzenlos. Und in der Tat erfährt das ja auch jeder jeden Augenblick an der Unersättlichkeit seines Verlangens nach Wohlsein und seinem schrankenlosen Abscheu vor allem Leid. Solange es an Raum und Zeit gebunden bleibt, kommt dieses Verlangen nie an sein Ziel. So kann niemand den innerste Erkenntnis auf den Pfad des Esoterikers, also des nach innen strebenden Menschen brachte, sich vorzeitig zufrieden geben. Er muss der Forderung des Tathagata, der zur Vollendung kommen will, weiter Folge leisten. So wie uns die Mutter, was die Kindes gibt, dein Ungeborenes, Ungewordenes, Nichtgemachtes, nein, nicht durch schaffende Tätigkeit hervorgebrachtes. Wenn es dieses nicht gäbe, so wäre hier ein Drinnen aus dem Geborenen, Gewordenen, Gemachten, durch schaffende Tätigkeit hervorgebrachten, nicht zu erkennen. Weil es nun aber ein Ungeborenes, Ungewordenes, Nichtgemachtes, ein nicht durch schaffende Tätigkeit hervorgebrachtes gibt, deshalb ist einen drinnen aus dem Geborenen, Gewordenen, Gemachten, durch schaffende Tätigkeit hervorgebrachten zu erkennen. Das Geborene, Gewordene, Gemachte, durch schaffende Tätigkeit hervorgebrachte Unbeständige, das Nest der Krankheiten, das Auseinanderbrechende, durch den Strom der Nahrung werdende, reicht nicht hin, daran Wohlgefallen zu finden. Das Entrinnen aus ihm ist der friedvolle Zustand, der nicht im Bereiche des begrifflichen Denkens liegt, ewig ist, ungeboren, unentstanden, frei von Sorge, frei von lockendem Reiz, wo die leidvollen Dinge aufgehoben sind, wo das Wohlbefinden herrscht, dass das zur Ruhe kommen der Hervorbringungen mit sich bringt. Also wir müssen das natürlich auch im rechten Maße erfassen, soweit es uns überhaupt bei unserer Lebensart zugänglich ist. Wir müssen da das rechte Maß finden. Wir müssen wissen, das, was uns auch passieren mag, dass wir letzten Endes, im tiefsten und letzten, davon nicht getroffen werden können, dass wir eben gerade aus diesem stillen Verweilen und dem, was wir dabei erfahren, dass wir daraus auch für unseren Alltag immer wieder auch die nötigen Impulse empfangen. Darauf kommt es uns natürlich an.